Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Fußball ist ein Millionengeschäft und manchmal auch ein schmutziges. Vor allem, wenn es um die Vergabe von Weltmeisterschaften geht. Da wird anscheinend noch schlimmer geschmiert und Stimmenkauf betrieben, als sich das viele vorstellen konnten. Auch bei der Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 nach Russland und 2022 nach Katar soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Das behaupten nicht nur seit langem FIFA-Kritiker, sondern auch die New Yorker Staatsanwaltschaft. Die hat ihre Ermittlungen nun abgeschlossen und eine detaillierte Anklageschrift vorgelegt. Aus den USA, Peter Mücke.
Rund um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften an Russland und Katar sollen Bestechungsgelder in Millionenhöhe geflossen sein. Im Visier stehen drei ehemalige südamerikanische FIFA-Funktionäre. Sie sollen für ihre Stimme für die Austragung der WM 2022 in Katar die Hand aufgehalten haben. Auch ein alter Bekannter taucht in der Anklageschrift auf. Der langjährige FIFA-Vize Jack Warner soll für sein Kreuzchen zugunsten Russlands für die WM 2018 $5 Millionen kassiert haben, abgewickelt über mehr als 2 Dutzend Überweisungen an 10 Offshore-Strohfirmen in der Karibik. Der Weltfußballverband FIFA und das Ausrichterland der ersten Winter-WM in Katar 2022 äußerten sich zunächst nicht zu den neuen Vorwürfen. Die Antikorruptionsexpertin Silvia Schenk von Transparency International glaubt allerdings nicht, dass die US-Anklageschrift zu einer Neuvergabe der WM 2022 führt. Es fehle der Nachweis, dass die Zahlungen tatsächlich mit einem bestimmten Abstimmungsverhalten verknüpft gewesen seien. Zudem weist Schenk auf eine Besonderheit von US-Anklagen hin. Während in Deutschland die Staatsanwaltschaft erst anklage, wenn sie auch die Gegenseite gehört habe, werde in den USA mitunter gar nicht mit den Angeklagten gesprochen. Deshalb habe die Anklageschrift ein anderes Gewicht, als es in einem deutschen Verfahren der Fall wäre.
Peter Mücke berichtete aus New York. Die FIFA und Katar schweigen zu den Vorwürfen der New Yorker Staatsanwaltschaft rund um die WM 2022. Wen wundert's? Und auch Russland reagiert erwartungsgemäß, wie unser Korrespondent Tilko Gries aus Moskau berichtet.
Die Vorwürfe sind in Russland energisch zurückgewiesen worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wir haben die Medienberichte gelesen, wir verstehen aber nicht, wovon die Rede sein könnte. Russland hat das Recht zur Durchführung der Weltmeisterschaft absolut gesetzmäßig erhalten. Das ist keinesfalls verbunden mit angeblichen Bestechungen. Das lehnen wir kategorisch ab. Und Russland hat die beste Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte veranstaltet. Darauf sind wir stolz, darauf ist das gesamte Land stolz. Ähnlich wird der ehemalige Generaldirektor des Organisationskomitees der WM 2018, Alexei Sorokin, zitiert. Dies sei nicht der erste Angriff, sondern ein erneuter Versuch, die russische Bewerbung schlecht zu reden. Man habe schon sehr oft auf alle Fragen offen geantwortet, habe alle finanziellen Prozesse offengelegt. Die Vorwürfe aus den Vereinigten Staaten seien abstrakt, da falle es schwer, konkreter Stellung zu nehmen. Ein Angebot zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgern in den USA wurde nicht gemacht. Die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2018 fand in 11 russischen Städten statt. Sie war nach den Olympischen Winterspielen von Sotschi das 2. sportliche Großereignis im modernen Russland. Für die sehr gute Organisation und den professionellen Ablauf des Turniers wurden die Veranstalter auch aus dem Ausland vielfach gelobt.
Moskau dementiert, Katar und die FIFA schweigen. Die Bestechungsvorwürfe rund um die WM-Vergaben 2018 und 2022 aber werden immer lauter. Thomas Kistner kommentiert.
Die neue US-Anklage zum Korruptionskomplex um den Fußball-Weltverband FIFA wirkt dünn belegt. Zugleich verfährt sie hart wie nie mit den WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022. Beide seien gekauft worden, hält das Dokument fest, in nie dagewesener Klarheit. Das erweckt einen pikanten Verdacht. Die weitreichende, schwach unterfütterte Anklage wurde in großer Eile erstellt. Und Tatsache ist, dass niemand mit einem solchen Vorstoß gerechnet hat, in einer Zeit, da wegen des Coronavirus der ganze Planet stillsteht. Aber warum die Eile? Sieht man, was sich in all den Korruptionsermittlungen rund um die FIFA in der Schweiz so tut, dürfte diese Anklage ein lauter Warnschuss an eine Partei sein, die schon länger den wachsenden Unmut der US-Justiz auf sich zieht. Ein Warnschuss für die abenteuerlich unfähigen Kollegen in der Schweizer Bundesanwaltschaft. Die haben es ja geschafft, ihre gesamten Fußballermittlungen, 2 Dutzend an der Zahl, zum Kippen zu bringen. Die bizarren Geheimtreffen des Behördenchefs Michael Lauber mit dem affärengestellten FIFA-Boss Gianni Infantino stoßen für alle Beklagten die Tür weit auf. Sie können und werden ihre Prozesse wegen Befangenheit der Bundesanwaltschaft anfechten. so wie es die Beklagten im deutschen WM-Sommermärchen 2006 bereits tun. Mit Erfolg. Dieser Prozess ist de facto so gut wie geplatzt. In wenigen Tagen wird Vollzug gemeldet. Das erzürnt die Amerikaner. Sie arbeiten seit 8 Jahren am globalen Korruptionskomplex der Fußballwelt, haben große Erfolge erzielt und wollen jetzt an die wichtigsten Leute heran, an die FIFA-Vorstände. Da ist die Kumpanei zwischen FIFA-Patron und selbstgefälligen Schweizer Szenejuristen das Letzte, was es braucht. Denn das bringt sämtliche Verfahren in Gefahr, in die so viele Millionen Dollar und Schweizer Franken aus Steuergeldern verschiedener Länder geflossen sind. Die US-Justiz macht ernst. Das lässt die Schweizer Ermittler wie Hobbydetektive dastehen. Und bedrohlich ist es für Infantino. Denn wenn die Amerikaner im angekündigten Verfahren Stimmkäufe bei der WM-Vergabe an Katar nachweisen, drohen diesem Turnier, das erst in 2,5 Jahren stattfindet, gewaltige Konsequenzen. Es absagen und an einen anderen Ausrichter vergeben kann nur die FIFA. Das aber wird Infantino unterlassen. Deutlich ist zu sehen, dass ihn Katar fest im Griff hat, womit auch immer. Er hat es nicht geschafft, die WM 2022 auf 48 Teilnehmer aufzublasen und auf Katars Nachbarstaaten zu verteilen. Und als Laubers Leute kürzlich ein Korruptionsverfahren im Kontext von WM-Fernsehrechten gegen Katars Spitzenvertreter Nasser El Khelaifi eröffnen wollten, zog die FIFA ihre Klage im letzten Moment zurück. Erstaunlich. Warum nur? Und wie kann sie sich als Opfer bezeichnen, wenn sie nicht jeder Geldspur entschlossen nachgeht? Die FIFA gerät bereits ins Wackeln. Und wenn die US-Justiz Katar 2022 tatsächlich als korrupt brandmarkt, wird das Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten rund um das Event haben. Für Sponsoren und für TV-Vermarkter, denen die Amerikaner dann Auflagen erteilen könnten. Ganz abgesehen davon, dass dieses Winter-Wüsten-Event ohnehin eines ist, das sich die globale Fußballgemeinde niemals gewünscht hat.
Thomas Kistner kommentierte die jüngsten Bestechungsvorwürfe rund um die Vergaben der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar. Ob der Ball in gut 2 Jahren in Katar rollt oder nicht, sei mal dahingestellt. Derzeit ruht er jedenfalls. Fast nirgendwo auf der Welt wird mehr Fußball gespielt. Und auch andere Sportwettbewerbe macht die Coronavirus-Pandemie unmöglich. Ohne Sport aber gibt es auch keine Sportwetten mehr, sollte man denken. Aber ganz so ist es nicht. Gewettet wird immer noch, wenn auch nicht offiziell und legal, wie Heinz-Peter Kreuzer recherchiert hat.
2019 setzten die Wettanbieter in Deutschland mehr als 9 Milliarden Euro um. Jetzt liegt die Boombranche am Boden. In Zeiten der Coronavirus-Krise ist der internationale Sportbetrieb fast vollständig zum Erliegen gekommen. Die Folge? Ohne Sport keine Wetten. Die Wettbüros sind geschlossen und den Online-Plattformen fehlen die Angebote. Matthias Dahms, Präsident des Deutschen Sportwettverbandes DSWV, sagt zum Einbruch:
Vor 2 Wochen sprachen wir noch von einem Umsatzrückgang von etwa 90%. Inzwischen sind wir bei nahezu 100% Umsatzverlust. Und wie lange das noch gut geht, hängt natürlich von dem jeweiligen Liquiditätspolster des Unternehmens ab.
Die finanzielle Lage der Unternehmen wird auch in der Sportszene sorgenvoll beäugt. Denn die Branche gehört zu den wichtigsten Sponsoren im Sport. Im Werbemarkt ist die Wettindustrie die Nummer 3 hinter der Automobil- und der Telekommunikationsbranche. Eine Besserung der Situation ist derzeit nicht in Sicht. Viele Anbieter weichen nun auf den E-Sport aus. So schaffen die Tennisvereinigung ATP und Vermarkter IMG eigene virtuelle Wettbewerbe für den Wettmarkt. In Deutschland ist dies aber problematisch, weil der Deutsche Olympische Sportbund den E-Sport nicht als Sportart anerkennt. Für Dame wäre das Angebot eine gute Alternative, aber
solange es sich hier nicht um anerkannte Sportarten handelt, bewegt sich das Angebot von Sportwetten darauf in einer rechtlichen Grauzone.
Mangels Wettangebot wechseln mittlerweile viele Wetter, vor allem die Spielsüchtigen, in den Schwarzmarkt. Hier gibt es keinerlei Kontrolle für suchtgefährdete Menschen. Wetten werden manipuliert und regulierte Märkte geschwächt. Beispiel Schweden. Hier sind Testspiele im Amateurbereich wegen der geringen Zuschauerzahlen trotz Coronavirus-Krise noch erlaubt. Da boten Anbieter aus Übersee Wetten auf die Partien an. Spieler erhielten sogar Morddrohungen. Der Korruptionsexperte Declan Hill meint, Schweden sei eine Katastrophe. Das Land sei ohne Vorwarnung in einen Albtraum von organisierter Kriminalität, Korruption und Spielmanipulation geschlittert. In Deutschland bieten die meisten Unternehmen keine Wetten mehr im Amateurfußball an. Spätestens seit dem Manipulationsskandal in norddeutschen Amateurligen.
Das war Heinz-Peter Kreuzer mit einem Blick auf den Sportwetten-Schwarzmarkt. Tja, Not macht erfinderisch in Corona-Zeiten. Aber nicht alles, was dabei herauskommt, ist schlecht. So suchen einige Sportarten derzeit eine neue Bühne in der digitalen Welt, berichtet uns Jan Mochner.
Funkelndes Alpenpanorama, halsbrecherische Abfahrten, knüppelharte Anstiege für die Rennfahrer. Normalerweise ist die Tour de Suisse, die Rundfahrt durch die Schweiz, ein Highlight im Wettkampfkalender jedes Radsportlers. Weil aber auch die Tour de Suisse im Juni nicht regulär stattfinden darf, soll sie jetzt virtuell ausgetragen werden. Die Profis auf der Rolle im eigenen Zuhause, online im Kampf um Etappensiege. Die Vorstellung, Rennen dieser Art zu fahren, für den deutschen Profi Maximilian Schachmann eine fragwürdige Alternative.
Da gehört viel mehr dazu. Da gehört dazu, wie fahre ich eine Etappe sparsam, wie fahre ich im Windschatten, wie bin ich auch technisch. Bremse ich vor jeder Kurve zu viel und muss immer wieder 3 Tritte mehr machen. Das summiert sich ja auch über eine lange Etappe und über 3 Wochen sowieso. Also ich bin gespannt, wie man das jetzt sozusagen virtuell umsetzen möchte.
Als Kulisse sollen abgefilmte Originalstrecken der Schweiz-Rundfahrt dienen. Die Fahrer und Zuschauer sehen diese als Video. Der Smart-Trainer regelt für die Radprofis je nach Rennverlauf den Widerstand der Pedale. Der Wettkampf soll auch im Fernsehen übertragen werden. Für Maximilian Schachmann bleiben aber Fragen offen.
Wie will man überprüfen, dass dort keiner schummelt? Also allein schon, wenn man berghoch fährt, nicht, dass jemand wieder schummelt mit dem Motor. Also eine Sachen sind ja, also wäre ja ein Schritt zurück in meinen Augen. Und da bin ich halt gespannt, wie man das sicherstellen will, dass das alles fair stattfindet.
Eine Frage, auf die die Antwort noch fehlt. Trotzdem, die Zahl virtueller Sportherausforderungen steigt. Im Reitsport plant ein Anbieter Online-Turniere, sowohl in der Dressur als auch im Springreiten. Die Reiterinnen und Reiter treten jeweils auf dem eigenen Hof an. Aus Düsseldorf kommt der virtuelle Marathon. Weil die für Ende des Monats geplante Großveranstaltung abgesagt werden musste, hat das Veranstalterteam um Rennleiterin Sonja Oberem eine Online-Variante an den Start gebracht.
Wichtig ist, dass man es alleine macht und auf der Strecke, die man sonst auch läuft, auf der Lieblingsstrecke, irgendwo, wo man gerade ist und auch am Wohnort, das ist gar kein Problem. Es wird jetzt keine Rangliste geben, weil wir auch extra keinen richtigen Wettkampf daraus machen wollen. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir wollen einfach die Möglichkeit bieten, dann das geleistete Training doch noch in den Lauf umzusetzen.
Ab kommender Woche haben die Teilnehmer fast einen Monat Zeit, ihren Marathon zu laufen. Die Ergebnisse werden online zusammengetragen. Wer die Strecke bewältigt, kriegt zum Lohn eine Medaille per Post.
Das ist sehr gut angenommen worden und wir sind jetzt gespannt, wie letztendlich die Teilnehmerzahlen sein werden. Aber da das Angebot ja kostenlos ist, gehen wir davon aus, dass das schon recht erfolgreich sein wird.
Gut möglich, dass virtuelle Wettkämpfe die Corona-Krise überdauern. In einem sind sich aber alle einig. Echte Sportgroßveranstaltungen lassen sich nicht 1:1 in die digitale Welt übertragen.
Immerhin verkürzen sie uns aber die Wartezeit auf hoffentlich bald wieder unbeschwerte Sportwettkämpfe. Bleibt nur zu hoffen, dass die Vereine die Corona-Zwangspause bis dahin auch überleben. Viele kämpfen um ihre Existenz. Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen brechen weg. Und um ihre Fixkosten zumindest teilweise decken zu können, werden viele Clubs kreativ. Thorsten vom Wege mit Beispielen aus dem Osten der Republik.
Im Überlebenskampf der Vereine in den Spielsportarten greifen die Clubs auch auf altbewährte Strategien und Mittel zurück. Der SCD AFK Leipzig beispielsweise, der hat sich auf eine Initiative gesetzt, die schon beim Eishockey und diversen Fußballvereinen ausprobiert wird. Man verkauft virtuelle Tickets. Im Eishockey versuchen Mannschaften aus Halle und Leipzig beispielsweise, ihre Fans zu aktivieren, indem sie einen Ticketwettbewerb ausgeschrieben haben. Die Supporter, die in Summe mehr Eintrittskarten kaufen, gewinnen das Duell. Bei Lokomotive Leipzig oder dem 1. FC Magdeburg erinnert man sich an ruhmreiche Zeiten. Die Sachsen wollen ihren Rekordbesuch vom Europapokal-Halbfinale gegen Girondins Bordeaux 1987 toppen. Die Magdeburger drehen die Uhr noch ein paar Jahre weiter zurück bis ins Jahr 1974 und wollen zum Pokalsiegerfinale nach Rotterdam. Symbolisch natürlich. Und beim SCDFK, da vertickt man Heldentickets. Manager Carsten Günther.
Und wir verkaufen jetzt einfach für die 4 Spiele, die theoretisch noch anstehen, maximal viele Tickets. Unter der Maßgabe, dass wenn wir wirklich nochmal anpfeifen dürfen mit Publikum, dann gelten die direkt als Eintrittskarten. Und wenn wir nicht nochmal spielen dürfen, dann gelten sie als Unterstützerpakete.
Dabei sind richtige Kracher. Flensburg, das Saisonfinale und das Spiel gegen den THW Kiel, das eigentlich an diesem Ostersonntag hätte steigen sollen, mit natürlich proppevoller Arena. Das aber, so der Leipziger Handballmacher, ist im Moment nur eine schöne Erinnerung an vergangene Zeiten. An ein schnelles Comeback seiner Sportart glaubt Carsten Günther dagegen nicht.
Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir am 16. Mai wieder in die Hallen dürfen. Dann müssten wir ja schon übernächste Woche wieder mit dem Training in Mannschaftsstärke starten. Und das sehe ich gerade absolut nicht. Das gibt auch die aktuelle Situation gerade gar nicht her.
Ob die Saison ganz abgebrochen wird, das entscheiden die Verantwortlichen in den nächsten Tagen. Spekulationen verbieten sich da. Aber man kann der Sache eben zumindest symbolisch auch was Gutes abgewinnen und auch ohne Spiele den eigenen Zuschauerrekord knacken.
Wir wollen gemeinsam mit allen, denen der SCDFK, die Bonteuer ist, einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Der liegt ungefähr bei 73.000 und ein paar zerquetschte aktuell. Wir wollen die 75.000 anpeilen und haben schon am ersten Tag 2.000 von diesen Heldentickets abgesetzt. Also lief sehr, sehr gut an.
Das würde im besten Falle eine 250.000 Euro in die klamme Kasse spülen, etwa die Hälfte des kalkulierten Ausfalls durch die Zwangspause. Das Minus resultiert aber nicht nur aus den fehlenden Fans.
Sondern da geht es auch um Sponsoring-Einnahmen etc., um Hospitality-Erlöse. Wir haben von den Fernseheinnahmen nicht so viel. Das macht bei uns 3, 4, 5% von den Gesamtetats aus.
Carsten Günther war vor etwas mehr als einem Monat einer der Ersten, der die sich abzeichnende existenzbedrohende Situation erkannte. Und auch aktuell ist sein Blick in die Zukunft eher nicht überbordend optimistisch.
Die Einschnitte, die werden dramatisch sein, die wir auch nach dem Sommer hinnehmen müssen.
Aber das ist eben noch Zukunftsmusik. Zunächst mal geht es für die Leipziger Handballer wie für die meisten anderen Vereine nur darum, die nächsten Wochen wirtschaftlich zu überstehen.
Thorsten vom Wege über ein gutes Beispiel, wie in Leipzig Handballfans und ihr Club in Corona-Zeiten zusammenstehen. Wäre doch schön, wenn das Schule machte. Ich bin Bernhard Krieger und ich wünsche Ihnen und Ihrem Lieblingsclub alles Gute. Schauen Sie doch mal, ob Sie Ihren Verein jetzt nicht auch unterstützen können.